السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Meine lieben Geschwister, bevor wir anfangen, inshallah, wie angekündigt, möchten wir nach der ersten Einführung über die Tadabbur, die Verinnerlichung der Bedeutung des Koran Karim, möchten wir uns jetzt mit einem Vers aus dem Koran befassen. Und deswegen empfehle ich jedem, lassen wir uns jetzt eine Minute Zeit, jeder, der kann, nimmt sein Handy raus oder sein Mushaf in seiner Sprache, die er versteht, weil wir wollen uns die sechste Ayah von Surat Al-Ma'idah anschauen. Die sechste Ayah von Surat Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, das ist der Vers über den Wudu. Man nennt ihn den Wudu-Vers. Und wir möchten jetzt praktisch das umsetzen, was wir soeben gehört haben. Allah subhanahu wa ta'ala stehe uns bei. Jeder, also es ist nur eine Empfehlung. Wer auch den Vers auswendig kennt, kann sich auch konzentrieren auf den Vortrag. Aber es hilft als Stütze, wenn man das, worum es geht, vor Augen hat. Ayat Nummer 6 aus Surat Al-Ma'idah. Ja, ayyuhal ladhina amanu, idha qumtum ila s-salah. Ihr, die ihr glaubt, wenn ihr für das rituelle Gebet aufsteht. Und es ist vollkommen egal, welche Übersetzung ihr euch dazu anschaut. Ihr habt irgendeine vor Augen. Das macht das Leben dann ein bisschen leichter. Bis ihr die Stelle gefunden habt. Wir machen ja seit einigen Jahren so, Koran-Erläuterung. Und wir sind an dieser Stelle angekommen. Das ist der Grund der Auswahl. Also ansonsten, jeder Teil des Koran ist schön. Jeder Teil des Koran ist wert, dass man sich beschäftigt. Aber es ist ein Vers, der, sage ich mal, jetzt passt zu diesem Vortrag, nächsten Vortrag von der Zeit her auch. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Kurze Einführung, bis ihr die Stelle gefunden habt, Surat Al-Ma'idah, wie wir alle wissen, ist eine medinensische Sura. Und wie wir auch später sehen werden, Surat Al-Ma'idah ist eine derjenigen Suren, die offensichtlich nicht auf einmal herabgesandt worden sind, sondern zu unterschiedlichen Zeiten. Und zum Beispiel am Anfang von Surat Al-Ma'idah, relativ am Anfang geht es unter anderem um die Hajj. Und das war ja herabgesandt worden am Tag der großen Pilgerfahrt, Yawm al-Hajj al-Akbar, Yawm al-Nahr, Tag des Opferfestes, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hajj gemacht hat, diese berühmte Abschiedspilgerfahrt. Und da sind ja diese Verse abgesandt worden: Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet, auf Deutsch, auf Arabisch, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Über die Verse haben wir alle schon in der Vergangenheit gesprochen. Und dann gibt es aber auch andere Verse, die erst später herabgesandt worden sind, wie einige Verse über die Erbgesetze, die dann ganz am Ende von Surat Al-Ma'idah vorkommen. Macht auch Sinn von der chronologischen Reihenfolge her. Ja, Surat Al-Ma'idah, die Tafel. Wir lesen erst einmal den Vers einmal durch und dann schauen wir uns ihn stückweise an, und Allah hilft uns dabei, dass wir die Verse verstehen und so auslegen, wie sie ihn subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt: Ihr, die ihr glaubt, wenn ihr für das rituelle Gebet aufsteht, wascht eure Gesichter und eure Hände bis zu den Ellbogen, streicht über eure Köpfe und eure Füße bis zu den Knöcheln. Wenn ihr euch im Zustand der großen rituellen Unreinheit befindet, dann reinigt euch. Und wenn ihr krank oder auf einer Reise seid oder einer von euch vom Verrichten der Notdurft kommt Oder ihr die Frauen berührt habt und kein Wasser findet, dann wendet euch gutem Erdboden zu und streicht damit über eure Gesichter und Hände. Allah möchte euch keine Bedrängnis auferlegen, sondern er will euch reinigen und seine Gunst an euch verenden, damit ihr dankbar seid. Passend zu den vorangegangenen Versen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass er die Religion vervollkommnet hat. Und ihr wisst ja, die Vervollkommnung der Religion war dadurch, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Religion der einzelnen Muslime des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba vervollkommnet hat, durch die fünfte Säule des Islam. Denn kein Glaube wird vollkommen sein, bis man nicht alle Säulen des Islam umgesetzt hat. Und in diesem Jahr wurde die Religion, der Din dieser gläubigen Menschen vervollkommnet. Und die Reinigung durch den Wudu ist ebenfalls eine Form der Reinigung. Die erste ist war die Reinigung der heiligen Stadt Mekka vom Götzendienst, weil im Jahr davor Abu Bakr radiallahu anhu ausgerufen hatte, dass nach dem heutigen Jahr kein Götzendiener mehr die Kaaba umschreiten wird und kein Nackter. Und das war sozusagen die Reinigung vom Schirk durch den Tauhid. Und der gläubige Mensch aber selbst braucht auch wieder ständig die Möglichkeiten, sich seinem Herrn reuig zuzuwenden und sich zu reinigen von Ungehorsamkeiten, von Sünden, von diesen Sachen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm, alhamdulillah, die Möglichkeit gegeben zu beten und auch die Möglichkeit gegeben, sich für das Gebet zu reinigen. Allah azza wa jal, jetzt schauen wir uns den Vers ein bisschen genauer an. Allah tabaraka ta'ala sagte sinngemäß, ihr, die ihr glaubt. Gemeint ist, ihr, die ihr an Allah und seine Gesandten glaubt. Diese Sache ist glasklar. Das ergibt sich aus dem Zusammenhang vieler anderer Verse. Und deswegen sagt Imam al-Tabari rahimahullah ta'ala immer, dass gemeint ist mit ja ayyuha alladhina amanu, oder die ihr glaubt, gemeint ist ihr, die an Allah und an seine Gesandten glaubt, also im Plural. Warum? Weil es dieser Teil des Koran ist medinensisch. Das heißt, dieser Teil des Koran spricht das Volk der Schrift an. Im Wesentlichen die Kinder Israels in Medina, in erster Linie. Und sie waren ein Volk, das gesagt hat, wir glauben an Allah, aber sie glauben nur an manche Gesandte, nicht an alle. Und deswegen ist diese Einschränkung entscheidend. Ihr, die an Allah als den einzigen Gott glaubt und an seine Gesandten, an alle, indem ihr keinen Unterschied zwischen ihnen macht. Das ist immer wieder, dass man sich das zu Gemüte ruft, das ist damit gemeint. Allah subhanahu wa ta'ala spricht die gläubigen Menschen an und ordnet ihnen an, sage ich mal jetzt zusammengefasst, den Wudu zu verrichten. Und die erste Frage, also die rituelle Reinigung zu verrichten für das Gebet. Die erste Frage, mit der man sich bei diesem Vers beschäftigt, ist diese Anordnung Allahs tabarak wa ta'ala verpflichtend? Oder ist sie freiwillig? Oder ist sie manchmal verpflichtend und manchmal freiwillig? Dementsprechend haben die Gelehrten diesen Vers unterschiedlich ausgelegt. Zusammengefasst sagen wir, dass diese Anordnung verpflichtend ist, wenn man rituell unrein ist und sich in Klammer auf natürlich zum Gebet aufstellen möchte, zum Salah. Allerdings, wenn man rein ist, bleibt sie erwünscht und mustahab. Und deswegen kann man nicht sagen, sie ist immer verpflichtend zu verstehen oder immer interessante Haltung diesem Vers gegenüber, weil Manche haben tatsächlich gesagt, dieser Vers sei immer verpflichtend. Und das wäre eine sehr, sehr anstrengende Angelegenheit. Das würde bedeuten, dass man jedes Mal, wenn man einen Salat verrichten will, eigentlich nicht nur die fünf, sondern auch andere Salat verrichten will, ja, dass man jedes Mal seine die Waschung wiederholen müsste. Aber der Prophet alaihissalatu wassalam in dem Jahr, in dem Mekka befreit worden ist, und das war im Ramadan des 8. Jahres nach seiner Auswanderung, hat er offensichtlich demonstrativ 5 Gebete verrichtet. Das heißt, vom Fajr bis zum Isha mit einem einzigen Wudu. Und daraus haben dann, hat man dann verstanden, dass wenn man Wudu hat, den Wudu nicht unbedingt erneuern muss für jedes einzelne Gebet. Deswegen gibt es dazu unterschiedliche Überlieferungen, und ich erwähne sie einmal, und zwar, dass man auch die Namen öfter gehört hat. Und zwar wurde Ikrimah, der Schüler von Ibn Abbas radiallahu anhuma, gefragt: Muss man jedes Mal den Wudu verrichten, durchführen? Gemeint ist für jedes Gebet. Und dann sagte er, Ibn Abbas hat gesagt, es gibt keinen Wudu, oder der Wudu muss nicht durchgeführt werden, außer aufgrund einer Ausscheidung. La wudu'a illa min hadath. Und es ist auch schön, dass er also seine Antwort gibt, direkt mit dem Beweis, nämlich mit der Aussage von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, also Ikrimah, sagte der Sahabi Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu, pflegte alle Gebete mit einem einzigen Wudu zu verrichten. Diese Überlieferungen sind sehr interessant, weil das auch, also die Gelehrten sagen, die Tatsache, dass die Sahaba das, was der Prophet gemacht hat, alayhi salatu wassalam, nach seinem Tod weiter vollzogen haben, nämlich dass sie mit einem einzigen Wudu mehrere Gebete verrichtet haben, hat einen sehr guten Nutzen, einen sehr wichtigen Nutzen. Der entscheidende Nutzen ist was, oder ein wichtiger Nutzen ist was, ein großer Hinweis darauf, dass dieser Vers nicht aufgehoben worden ist. Okay? Die Tatsache, dass die Sahabe nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach einer bestimmten Regelung handeln, weist darauf hin, dass der Prophet alaihi salatu wasallam diese Regel bis zum Ende seines Lebens nicht geändert hat. Weil diese Wahrscheinlichkeit gibt es ja auch. Es besteht ja die Wahrscheinlichkeit, dass Allah angeordnet hat, dass Wudu machen muss. Ja, ayyuhal ladhina amanu. Oder ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann vollzieht den Wudu. Sinngemäß. Und der Prophet a.s. hat aber nach einer Wahrscheinlichkeit dem zuwidergehandelt, richtig? Weil er es in der Befreiung von Makkah nicht gemacht hat. Ja? Das heißt, man könnte jetzt meinen, dass das eine, vielleicht das andere, aufgehoben hat. Aber das ist nicht der Fall. Es könnte auch umgekehrt sein. Es könnte ja sein, dass der Vers die Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgehoben hat, richtig? Vorher war es nicht verpflichtend, danach war es verpflichtend. Aber die Tatsache, dass wir Überlieferungen haben über mehrere Sahaba, dass sie das gemacht haben, auch nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hilft uns dabei, stärkt uns dabei, zu sagen, nee, hier gibt es keine Aufhebung, sondern der Prophet, was er gemacht hat, blieb auch weiterhin so bestehen. Und so, subhanallah, wenn man sich die Überlieferung anschaut, sieht man, die Sahabe machen das, was der Prophet gemacht hat, und dann die Tabi'in machen das, was die Sahabe gemacht haben. So heißt es von Muhammad bin Sirin, rahimahullah, von den Tabi'in, dass Abida Salmani, der ist einer der großen Tabi'in. Wenn man von großen Tabi'in redet, dann meint man diejenigen, die viele Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen haben. Er wurde gefragt, aus welchen Gründen muss man den Wudu vollziehen? Er sagte, Ausscheidungen. Also er würde sagen, auch wenn du
von Allah eigentlich aufgefordert bist. Dieser Vers ist nur so zu verstehen, dass jemand vorher Ausscheidungen hatte und deswegen sein Wudu verloren hat. Und ansonsten braucht er das nicht machen. Weil sonst wäre es eine große, wie sagt man, Anstrengung. Es gibt auch andere Überlieferungen von Imam versus Zayd ibn Aslam al-Suddi. Sie sagen, gemeint ist mit dem Vers, ihr, die ihr glaubt, wenn ihr euch nach dem Schlaf zum Gebet aufstellt, dann vollzieht den Wudu. Wie können wir so eine Aussage einordnen? Wir ordnen so eine Aussage ein, sagen wir, das ist nichts anderes als ein Beispiel von vielen Beispielen. Warum? Ist der Schlaf eine Form von Ausscheidung? Nein. Aber es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ausscheidung passiert ist. Und da man im Schlaf sein Bewusstsein verliert und man das nicht beurteilen kann, hat die Scharia das Schlafen gleichgesetzt mit einer Form von Ausscheidung. Ansonsten, der Schlaf an sich ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass man während dem Schlaf eine Ausscheidung haben kann und man das nicht bemerkt. Darum geht's. Deswegen auch manche Gelehrte haben unterschieden beim Schlaf, ja, ist ein tiefer Schlaf oder ist kein tiefer Schlaf, ist man kurz eingenickt oder sitzt man, manche sagen im Sitzen nicht, im Liegen schon. Ja, warum? Weil es geht immer darum, verliert man sein Bewusstsein, dann kann man selbst nicht mehr darüber urteilen, ob man sein Wudu verloren hat oder nicht. Und deswegen ist es die einfachste praktische Meinung, die man einfach sagt, immer wenn man sein Bewusstsein verloren hat, dann ist der Wudu weg und man muss ihn erneuern und Allah weiß am besten Bescheid. Aber es gibt tatsächlich auch die Meinung, es gibt auch die Meinung, die sagt, dass dieser Vers gemeint ist, immer wenn man sich zum Salah aufstellen möchte, soll man seinen Wudu erneuern. Und so heißt es über Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu, dass er jedes Mal, wenn er sein Salah verrichtet hat oder verrichten wollte, den Wudu vorher durchgezogen hat. Und er pflegte diesen Vers vorzulesen als Argument. Ja, das heißt, er hielt sich an die offensichtliche Bedeutung des Verses. Und, aber das muss ja kein Widerspruch sein. Es kann ja sein, dass er das freiwillig gemacht hat, jedes Mal, wenn er beten wollte. Immerhin ist das Wudu eine Ibadah, nach der Ansicht der meisten Ulama, eine Ibadah an sich und dadurch gibt es ja, eine gewaltige Lohnung und Sündenvergebung, wie wir sehen werden am Ende, inshallah ta'ala. Muhammad ibn Sirin, der Tabi'i, sagt sogar, die Kalifen alle pflegten vor jedem Salah den Wudu durchzuführen. Deswegen, weißt du, das ist, sage ich mal, jetzt ein praktischer Appell an jeden von uns. Und das ist auch das sehr schön, das ist der Unterschied zwischen diesen Menschen und vielen anderen Menschen, die nach ihnen kamen. Die Frage ist nicht immer, muss ich das machen oder muss ich das nicht machen? Die Frage ist, hat der Prophet das gemacht, alaihissalatu wassalam? Er hat. Haben die Khulafa in der Regel Wudu gemacht vorm Salah? Sie haben, auch wenn sie Wudu hatten. Ausdrücklich überliefert worden. Also, wenn ich mit denen zusammen sein möchte, Yawm al-Qiyam, mache ich so, wie sie gemacht haben. Die Frage ist nicht, muss man nicht. Die Frage ist, brauchst du es? Hast du Sünden, die du loswerden willst? Ja? Und das ist die Art, wie man damit umgehen sollte. Deswegen, das Wissen soll ein Ansporn sein für uns, so zu handeln, wie die Menschen damals gehandelt haben. Und soll kein Argument für uns sein, zu sagen, ja, man muss nicht, dann lasse ich es weg. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Anas radiallahu anhu berichtet, er sagte, einmal hat Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu den Wudu durchgeführt, aber sich dabei yani, kurz gefasst. Den Wudu leicht durchgeführt, heißt es wortwörtlich. Und dann sagt er, das ist die Art Wudu desjenigen, der sein Wudu nicht verloren hat. Die Überlieferung sagt nicht, wie genau hat er den Wudu vereinfacht. Aber wir wissen, dass der Wudu hat bestimmte Säulen, die durchgeführt werden müssen. Und es gibt Sachen, die sind zusätzlich gut, wenn man sie tut. So, wenn man da ein bisschen davon was abschneidet, bleibt der Wudu immer noch yani, korrekt. Ja? Eine Möglichkeit ist was? Dass man nicht so viel Wasser benutzt, zum Beispiel. Ja? Also nicht so intensiv seine Körperteile reinigt. Oder eine Möglichkeit ist auch, dass man statt dreimal seine Körperteile nur zweimal wäscht. Oder statt zweimal nur einmal wäscht. In manchen Überlieferungen heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Wudu durchgeführt hat und kein Wasser auf dem Boden hinterlassen hat. Ja, gemeint ist keine Wasserlache. Wisst ihr, wenn man Wudu macht, ja, ordentlich, dann bleibt Wasser übrig, ja, in einem Badezimmer oder draußen auch, wo auch immer. Und wenn aber nichts bleibt oder kaum was Bemerkbares bleibt, dann hat man, ist man sparsam mit dem Wasser umgegangen. Und das ist auch eine gute Motivation für den Menschen, dass er Wudu schnell macht. Hauptsache, er hat diese Sunna durchgeführt. Und das Gleiche ist auch über Ali ibn Abi Talib überliefert worden. Wallahu a'lam. Und es gibt auch die Meinung, und das ist, es gibt auch die Meinung, die besagt, diese Aya im Koran Karim gilt nicht mehr. Gilt nicht mehr hinsichtlich der Pflicht. Es war Pflicht, dass man für jedes Wudu, für jedes Salah sein Wudu durchführt, aber diese Sache ist aufgehoben worden und das ist eine Form der Aufhebung, eine Regelung, die durch eine Erleichterung aufgehoben worden. Es gibt ja Regelungen, die durch Erleichterung aufgehoben werden, es gibt Regelungen, die durch Erschwernis aufgehoben werden und es gibt Regelungen, die durch gleichwertige Dinge aufgehoben werden. Und das ist auch die Meinung von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma. Aber es gibt eine sehr schöne Regel. Sie lautet, wir können nicht von Abrogation, von Nasch, von Aufhebung sprechen, nur weil die Möglichkeit dazu besteht. Wenn man von Abrogation sprechen möchte, dann muss man dafür gute Beweise haben. Und ihr wisst, es gibt ja drei entscheidende Kriterien dafür, dass man überhaupt sprechen kann von Abrogation. Ja? Und eine davon ist, dass einfach yani, die chronologische Reihenfolge muss ja klar sein des Ganzen. Ja? Ich kann ja nicht sagen, das eine hat das andere aufgehoben, wenn ich nicht weiß, was zuerst war. Dann müssen die beiden Beweise auch eindeutig sein. Und das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Wir haben ja gar keinen Beweis, der irgendwie Und die dritte Möglichkeit, die Sache ist auch, man kann die Sachen nicht miteinander so vereinbaren. Ja, und all diese Wahrscheinlichkeit oder all diese Voraussetzungen sind nicht gegeben. Und deswegen, nur weil die Wahrscheinlichkeit besteht, können wir nicht einen Vers, den Allah ta'ala herabgesandt hat auf das Herz des Propheten, sagen, dieser Vers gilt nicht mehr. Weil das ist ein Eingriff in die göttliche Offenbarung. Also jemand, der so etwas sagt, dieser Vers gilt nicht mehr, der braucht dafür einen entsprechenden Vers oder Beweis, der sehr, sehr stark ist. Wie heißt es? Buraida radiallahu anhu berichtet, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte für jedes Gebet den Wudu zu vollziehen. Als jedoch der Tag der Eroberung Makkas, also im 8. Jahr nach der Hijra, eintrat, verrichtete er die Gebete mit einem einzigen Wudu und strich über seine Ledersocken. Da sagte Umar, radiallahu ta'ala anhu, du hast etwas getan, was du zuvor nicht zu tun pflegtest. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, absichtlich habe ich es getan. Absichtlich habe ich es getan. Und diese Aussage allein schon bedeutet was? Bedeutet, ich möchte euch erklären durch meine Handlung, wie ihr diesen Vers zu verstehen habt. Ansonsten hätte er sagen können, dieser Vers gilt nicht mehr. Oder? Wäre viel einfacher und deutlicher. Aber das hat er nicht gemacht. Deswegen kann man hier nicht sagen, dass der Vers nicht mehr gilt. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Deswegen sagt der Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, der Imam der Tafsirgärten, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte am Tag der Eroberung Makkas, war damit die Leute den Vers so verstehen, dass dies nur für jemanden Pflicht ist, der den Wudu verloren hat. Man nennt ihn Muhdith. Jemand, der Muhdith ist, das ist jemand, der kein Wudu hat, der eine Ausscheidung hatte. Ansonsten ist der Wudu für ihn mustahab, also freiwillig gut. Es gibt keinen Nasch, es gibt keine Aufhebung. Ja. Das ist das, und das sagt der Imam al-Tabari sehr, sehr oft. Er sagt zum Beispiel, dieser Vers, manche Gelehrte sagen, dieser Vers ist aufgehoben. Wisst ihr, warum das oft passiert? Weil nicht jeder hat das Wissen darüber, wie er verschiedene Verse und Überlieferungen in Einklang miteinander bringt. Und wenn er zwei Sachen nicht in Einklang bringen kann miteinander, zum Beispiel der eine Vers sagt Halal, der andere Vers sagt Haram. Und er weiß mit Gewissheit, dass beide Verse von Allah sind. Dann ist die einzige Möglichkeit für ihn dann zu sagen, der eine Vers galt, bis der andere Vers kam. Und so hat er den Aufspruch, den Widerspruch aufgelöst. Aber das muss nicht immer stimmen. Das ist oft eine Behauptung. Ist auch interessant zum Trainieren des Gedächtnisses, sage ich mal, in dieser Sache. Aber das ist nicht immer der Fall, sondern, und er sagt jetzt Folgendes. Und das ist das Wichtige an der Geschichte. Und ich sage gleich noch ein Wort dazu. Er sagt, rahimahullah ta'ala, denn alle sind sich darüber einig, dass es niemals Pflicht war, für jedes Salah Wudu zu machen. Das beweist das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor Fath gemacht hat, mustahab war. Was heißt das? Das heißt, liebe Geschwister, niemand kann den Koran al-Karim auslegen und so wiedergeben, wie er von den Sahaba verstanden worden ist, ohne auch zu wissen, wie die Sahaba zu diesem Vers standen. Nochmal, du kannst nicht sagen, ein Vers im Koran bedeutet dies und das, wenn du nicht auch nachschaust, wie der Prophet a.s.w. und die Imame der ersten Generationen diesen Vers ausgelegt haben. Anders ausgedrückt, wenn du sehr gut Arabisch sprichst und sehr gut Deutsch sprichst, reicht es nicht aus, den Koran wiederzugeben, zu erklären, zu übersetzen, sondern du musst wissen, wie die Menschen früher diesen Vers ausgelegt haben. Weil, wenn der Vers auf drei Arten verstanden werden kann, rein sprachlich gesehen. Aber niemand von den Menschen früher hat ihn auf die erste und zweite Art verstanden, sondern alle auf die dritte Art, dann hast du nicht das Recht zu sagen, ich verstehe ihn auf die erste oder zweite Art. Oder die Menschen seit 1000 Jahren oder 1400 Jahren haben den Vers falsch verstanden und ich bin der Erste, der ihn richtig versteht. Und das ist eigentlich ABC-Wissen im Tafsir. Aber trotzdem, dennoch ist es leider so, dass nicht jeder, der den Koran al-Karim erklärt oder wiedergibt, diese Regel beachtet. Es bringt nichts, wenn du auf einem Ufer bist und die Salaf früher eine ganz andere Meinung zu dem Vers gehabt haben. Noch, also am schlimmsten ist es wirklich, es reicht schon, wenn die Mehrheit eine Sache sagt und du widersprichst der Mehrheit. Weil das sind ja nicht irgendwelche einfachen Menschen, sondern das sind ja Gelehrte gewesen. Ich rede von den Imamen des Tafsir. Bei der Sache also muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Wallahu a'lam. Anas radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass ihm ein kleiner Becher gebracht wurde, woraufhin er den Wudu vollzog. Der Überlieferer fragte Anas, pflegte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bei jedem Gebet den Wudu zu vollziehen? Er sagte ja. Ich sagte, und ihr? Er sagte, wir pflegten die Gebete mit einem einzigen Wudu zu verrichten. Was bedeutet Überlieferung? Bedeutet Überlieferung, die Sahaba haben dem Propheten widersprochen und sie haben ihm nicht gefolgt? Oder bedeutet diese Überlieferung, dass der Prophet a.s. nach Vollkommenheit strebte und dass es nicht so einfach ist, den Propheten nachzumachen a.s. Und vor allem, liebe Geschwister, vergesst nicht, derjenige Mensch, in diesem Beispiel der Prophet a.s., aber auch ein Mensch heutzutage, der Vorbild ist für andere und der gesehen wird. Stellt euch vor, ihr geht in die Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder in die Mutter der Städte. Und dann sieht man, wie manchmal eine große Gruppe von Menschen sich um einen Gelehrten aufhalten. Warum? Weil das ist der gelehrte so und so. Er ist bekannt für sein Wissen, bekannt für seine Gottesfurcht, bekannt für sein Befolgen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt siehst du diesen Menschen, der dir beigebracht hat, wie du den Koran zu verstehen hast, der dir beigebracht hat, wie man betet, der beigebracht hat, wie man sogar denkt. Ja? Und du siehst ihn jetzt, er macht Wudu. Erwartest du nicht, dass dieser Mensch, wenn er den Wudu vollzieht, dass er ihn so vollzieht, wie er der Prophet ihn vollzogen hat, sallallahu alaihi wasallam? Oder wenn du einen Gelehrten siehst, der weltbekannt ist, und du siehst ihn in der Moschee beten, erwartest du nicht, dass er sein Gebet mit jeder Bewegung so macht, wie er es vom Propheten gelernt hat, sallallahu alaihi wasallam, über natürlich seine Lehrer und Bücher und so. Man erwartet das. Ja, und deswegen, wenn er jetzt irgendwas anderes machen würde, die Leute sofort würden überliefern, er hat das gemacht im Gebet. Er hat so gebetet im Gebet. Ja. Und deswegen, unser Prophet, alaihi wasallam, hat da eine ganz besondere Stellung. Er wird immer beobachtet. Ja, er wird beobachtet, wenn er aus dem Haus rausgeht, ein Haus rausgeht. Sogar in seinem Haus wird er von seiner eigenen Familie beobachtet. Deswegen umso wichtiger ist es, dass er, a.s. das macht. Und in einer Überlieferung, interessanterweise, wollte er den Leuten erklären, dass man nicht jedes Mal jedes Körperteil dreimal waschen muss. Was hat er gemacht? Er hat den Wudu vollzogen und jeden Körperteil nur einmal gewaschen. Und hat dann gesagt, das ist die Art Wudu desjenigen, unter dem, oder weniger als das wird Allah von niemandem was annehmen. Das ist das Minimum, was du machen musst. Und dann hat er danach den Wudu nochmal vollzogen und hat jedes Körperteil zweimal gewaschen. Und dann hat er gesagt, das ist die Art Wudu desjenigen, was? Wer kennt? Ja, desjenigen, der doppelte Belohnung bekommen wird. So. Und dann machte er den Wudu ein drittes Mal und waschte, oder wusch, jedes Körperteil dreimal. Und dann sagte er, das ist der Wudu der Propheten, Gesandten vor mir. Das ist die Vollkommenheit. Aber ihr seht, wie er das sogar dann vorgemacht hat und dann extra dreimal, damit man versteht, okay, jetzt wissen wir, warum er es dreimal macht. Weil er möchte auch zusammen sein mit Musa und Isa und mit anderen vor ihm, alaihi salatu wassalam. Dann kommen wir zum, machen wir den Vers, wo wir müssen noch weiterkommen, inshallah. Allah azza wa jalla sagte sinngemäß, es gibt noch eine weitere Meinung, ja, dass dieser Vers herabgesandt worden ist, damit man weiß, dass der Wudu nur für das Salah fällig ist. Weil er sagte, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, das heißt, ihr müsst kein Wudu machen, ja, wenn ihr essen wollt, wenn ihr trinken wollt und ihr kein Wudu habt, wenn ihr schlafen gehen wollt. Es gibt keine Tat, für die ihr Wudu machen müsst, außer wenn ihr beten wollt. Okay? Diese Meinung gibt es, aber es gibt keine Überlieferung darüber. Also es gibt keine Person, der das von den Salaf zugeschrieben wird. Und sie hat auch ein Problem, gerade mit der Ansicht, dass man vor dem Berühren des Mushaf Wudu nehmen muss, oder dass man den Tawaf nicht vollziehen darf, ohne Wudu zu haben und so weiter. Allah Azza wa Jal sagt, wascht euch eure Gesichter. Das ist die erste Säule des Wudu. Wir müssen uns unsere Gesichter waschen. Und was versteht man unter dem Gesicht überhaupt? Das ist interessant, weil das erklärt uns auch manche Fragen. Denn was gehört zum Gesicht dazu? Okay, wir sagen, es beginnt mit dem Haaransatz oder endet das Gesicht mit dem Haaransatz. Und unten, wie sagt man, vertikal, da wo der Kinn, wo das Kinn ist. Ja? Und links und rechts bei diesem weißen Bereich der Ohrläppchen. Das ist so horizontal. Und die Frage aber, die man sich stellt, ist, ja, was ist denn mit dem Waschen der Nase und des Mundes? Das hat der Prophet ja auch gemacht, alayhi salatu wassalam. Ja, und dann sagen die Gelehrten, nein, das gehört nicht zu diesem teilverbindlich dazu. Warum nicht? Weil das Gesicht im Arabischen heißt Wajah. Wajah. Wau, Jim, Ha. Und Wajah im Arabischen kommt vom arabischen Wort Muwajaha. Und Muwajaha ist das, was dir gegenüber liegt. Das, was du sehen kannst von den Menschen vor dir. Okay? Und deswegen, wenn jemand sein Gesicht wäscht, ohne die Nase auszuspülen und ohne den Mund auszuspülen, hat er sein Gesicht gewaschen. Das ist ein sprachliches Argument. Allah subhanahu wa ta'ala hat auf Arabisch gesprochen. Und deswegen ist es also das Waschen der Nase und des Mundes. Aus diesem Vers direkt können wir erklären, dass es eben eine freiwillige Sache ist. Der Prophet hat das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Wir sollen es auch machen, aber manchmal hat man vielleicht eine Verletzung in der Nase oder noch viel wahrscheinlich manchmal, man ist erkältet und das Wasser kommt nicht in die Nase rein. Was soll man machen? Ja? Oder man hat irgendwas anderes und dann lässt man den Mund und Nase weg und dann ist richtigerweise das Wudu gültig und kein Problem. Eine weitere Frage, die sich auch dadurch beantworten lässt, ist, was mit den Ohren? Das ist eine große Diskussion unter den Fachgelehrten auch. Gehören die Ohren dazu oder nicht dazu? Ja. Die Ohren, wenn man jemandem gegenüber sich anschaut, man sieht die Ohren von der Innenseite. Deswegen haben manche Gelehrte waren der Meinung, dass die Innenseite der Ohren zum Gesicht gehören. Die hintere Seite wiederum nicht. Ja. Aber es gibt viele Berichte über die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie gesagt haben, die Ohren gehören zum Kopf. Die Ohren gehören zum Kopf. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam über seinen Kopf gestrichen hat, hat er die Ohren mitgestrichen. Ja. Und das zeigt uns, dass wir die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Hadithe, sind eine Erklärung dessen, was wir im Koran geschrieben sehen. Aber wenn jemand beim Wudu, beim Gesichtwaschen, seine vorderen Ohrläppchen oder die inneren Ohrläppchen mitwäscht, dann wisst ihr, warum er das macht. Hat also seinen Ursprung und hat auch andere Begründungen, aber das nur, dass man das auch mal gehört hat. Dann stellt sich eine weitere Frage, die wir auch jetzt beantworten können schon. Was mit dem Bart? Der Bart verdeckt Teile des Gesichtes. Wie geht man damit um? Ganz einfach. Wenn ich jemandem gegenüber stehe und ihm ins Gesicht schaue und er hat einen bewachsenen, dicht bewachsenen Bart, dann kann ich nicht sehen, kann ich die Haut darunter nicht erkennen, richtig? Also brauche ich die Haut darunter auch nicht waschen. Ganz einfach. Ich brauche nur das Waschen, was ich davon sehen kann. Aber was macht man gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Man durchfährt mit seinen Fingern den Bart. Man durchfährt mit seinen Fingern den Bart. Aber muss ich jetzt Wasser nehmen und ihn sozusagen in den Bart hineinführen, damit die Haut dort durchnässt wird? Das brauche ich nicht machen. Aber wo muss ich das machen? Beim Russen. Beim Russen ist ausdrücklich überliefert worden, dass er sallallahu alaihi wasallam Wasser auf seinen Kopf gekippt hat. Und genauer erst die rechte Kopfhälfte, dann die linke Kopfhälfte, dann nochmal ein drittes Mal, bis er sich sicher war, so ist es auch so überliefert, bis er sich sicher war, dass das Wasser seine Kopfhaut erreicht hat. Das war beim Russel nach der Janaba oder nach der Menstruation oder nach dem Wochenbett. Russel kommt ja gleich. Na, insofern, das Gesicht ist das, was für das Auge des Betrachters davon sichtbar ist. Und das, was ihm zugewandt ist, nicht etwa etwas anderes davon. Deswegen umgekehrt, jemand hat einen Bart, aber der Bart ist dünn und man sieht die Haut dahinter, dann muss er den Teil waschen, weil es zum Gesicht gehört und man es sehen kann. Und Allah weiß am besten Bescheid. Das war die erste Säule des Wudu. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, eure Hände bis zu den Ellenbogen. Gemeint ist, eure Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen. Warum? Weil im Arabischen das Wort für Hand ist Yad. Und Yad kann sich beziehen auf den Bereich bis zum Handgelenk. Dafür gibt es auch das Wort Kaf. Kann sich auch beziehen auf den Bereich von den Fingerspitzen bis zu den Ellenbogen. Kann sich auch beziehen auf den Bereich bis zu der Schulter. Das alles nennt man im Arabischen Yad. Und die Frage ist jetzt, welcher Teil des Yad ist gemeint? Allah hat es ausdrücklich gesagt. Das ist der Grund, warum er gesagt hat, eure Hände bis zu den Ellenbogen, weil sonst wüssten wir nicht, wie weit wir waschen müssen. Über manche Sahaba ist überliefert worden, dass sie mehr gewaschen haben. Kann aber auch sein, dass sie mehr gewaschen haben, um einfach sicher zu gehen, dass die Ellenbogen dass die Hände, die man waschen muss, also bis zu den Ellenbogen, vollständig gewaschen sind. Weil wie weiß ich, dass ich meine gesamte Hand tatsächlich gewaschen habe? Naja, wenn ich schon mit der Hand zum Oberarm gelangt bin. Erst dann bin ich sicher, dass auch der Ellenbogen mit gewaschen war. Aber hier gibt es eine interessante Frage. Gehört der Ellenbogen dazu oder nicht? Gehört der Ellenbogen zu dem dazu, was man waschen muss oder nicht? Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben dazu zwei Ansichten. Die erste Ansicht besagt, dass die Ellenbogen nicht mehr dazugehören. Und sie sagen, Allah sagte bis zu den Ellenbogen. Und da wir uns uneinig sind darüber, ob die Ellenbogen dabei sind oder nicht dabei sind, und sozusagen die Ellenbogen zweifelhaft sind, lassen wir sie weg, wenn es darum geht zu sagen, was sicher zu den Händen gehört. Und das ist auch die Meinung von Imam Tabari, rahimahullah. Er sagte, dass die Ellbogen nicht zu den Händen dazugehören, die man waschen muss. Das würde bedeuten, sobald du zu den Ellenbogen gelangst, hast du deine Hand genug gewaschen. Das ist die erste. Die zweite Meinung unter den Ulama sagt, dass genau das Gegenteil. Sie sagen, die Ellenbogen gehören zur Hand dazu, also zum arabischen Wort Yad. Wenn ich jetzt Hand sage, Deutsch hört sich komisch an, aber es gehören zum, sage ich mal, zur Hand plus Arm dazu. Und der Grund dafür ist, sie sagen im Arabischen das Wort Ila, das heißt im Arabischen wascht euch eure Hand bis zu den Ellbogen. Ila, auf Arabisch das Wort bis heißt Ila. Dieses, das hat man eine Präposition. Ja, diese Präposition kommt im Arabischen auch im Sinne von mit vor, ma'. Das heißt, dann würde man sagen, wascht euch eure Hand mit den Ellenbogen. Also zusammen mit den Ellenbogen. Und das ist eine bekannte Thematik. Und man sagt hier genau umgekehrt, um sicher zu gehen, sagen wir, verpflichtend ist es, den Ellenbogen mitzuwaschen. Warum? Weil das Wort Yad im Arabischen, haben wir gesagt, geht bis zur Schulter. Das heißt, wir brauchen umgekehrt, unsere Ausgangslage ist umgekehrt. Unsere Ausgangslage ist, eigentlich ist alles zu waschen Pflicht. Wir nehmen nur das aus, was sicher nicht dazugehört. Und sicher gehört nicht dazu der Oberarm. Aber alles andere bleibt. Ja? Deswegen ist immer wichtig, wenn man redet über diese Thematik, was ist die Ausgangslage? Ist die Ausgangslage, dass etwas halal ist oder etwas haram ist? Ist die Ausgangslage, dass etwas dazugehört oder etwas nicht dazugehört? Ja, das ist immer, und dann kann man erst hinterher sozusagen urteilen.